Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Um diesen Glauben oder um ja ein Geschehnis, was um diesen Glauben, der die Welt überwindet, geht, uns weiter mit dem Leben von Paulus beschäftigen, mit dem, was er so erlebt hat auf seinen Missionsreisen, in seinem ja langjährigen Dienst. Eine sicherlich bekannte Geschichte und wie ich trotz allem finde, eine Geschichte, die immer wieder eigentlich faszinierend und erstaunlich ist. Ich möchte zunächst den Bibeltext einfach vorlesen aus Apostelgeschichte 16 ab Vers 23, wer gerne mitlesen möchte. Paulus und Silas im Gefängnis, so ist es überschrieben. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht, er stürzte herein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und all die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Haus, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Ja, das ist schon eine eigenwillige Geschichte. Da steckt auch eine ganze Menge drin in den unterschiedlichsten Richtungen, was wir heute Morgen sicherlich nicht alles betrachten können. Wollen wir einfach diesen Blick darauf haben, was hier geschieht. Menschen Gottes, Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, geraten in eine, naja, sagen wir es mal vorsichtig, in eine unerwartete Situation und sie erfahren Hilfe. Das ist so das der erste Gedanke, der mir eigentlich in den Kopf geschossen ist, als ich diese Geschichte wieder gelesen habe. Das, was Paulus und Silas hier einfach erleben, ist schon etwas ganz Außergewöhnliches. Vielleicht so zur Vorgeschichte kurz, was zuvor geschehen war. Sie waren schon eine ganze Zeit umher, ja geirrt kann man fast sagen, in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Sie haben verschiedene Richtungen eingeschlagen und waren nicht so ganz sicher, wo soll das jetzt lang gehen, wo sollen sie ihre Missionstätigkeit fortsetzen. Und immer wieder heißt es dann in der Apostelgeschichte auch, naja, das war nicht das Richtige. Der Heilige Geist sprach zu ihnen und hat ihnen verwehrt, diesen Weg einzuschlagen. Und es war irgendwie unklar. Und eines Nachts bekommt Paulus dann eine Vision, ein Gesicht. Und er sieht diesen Mann aus Mazedonien, der ruft und sagt, komm herüber, hilf uns. Und Paulus tut mit seinem Missionsteam, also mit dem Silas zusammen, diesen ersten Schritt nach Griechenland, also nach Europa, der damaligen Zeit zumindest, denke ich, kann man das so sagen, in den Schritt nach Europa hinüber. Dort bekehrt sich dann die Lydia, diese reiche Kauffrau, die ja da in so einer Art Gebets- oder Gottesdienstversammlung am Flussufer getroffen hatte, die bekehrt sich. Und in Philippi, naja, dort predigen sie, dort sind sie auch rührig und wollen das Evangelium unter die Leute bringen. Und da passiert diese Geschichte mit der Magd, mit dem Wahrsagegeist, den sie austreiben. Und dann regt sich einfach der Widerstand. Da waren Menschen, die haben mit ihrer Fähigkeit zu wahrsagen Geld verdient und plötzlich kommt der Druck auf und sie werden angeklagt und es gelingt ja den Oberen auch, dass eben Paulus und Silas verhaftet werden, weil sie da eben Dinge vertreten haben, dem Volk mitgeteilt haben, was einfach nicht den üblichen Ordnungen entsprach. Wenn man diese Geschichte so anschaut, dann ist da eigentlich beides drin. Erst eine lange Zeit des Umherirrens, aber dann plötzlich so die klare Anweisung Gottes, so diese ganz klare Regelung, dass sie einfach wussten, was jetzt wieder dran ist. Da geht hin. Das war ihnen sehr, sehr deutlich. Und da wollten sie Gott gehorsam sein und sind es auch gewesen. Geht nach Mazedonien, helft ihnen. Sie erleben, dass da sich Menschen bekehren, erst im kleineren Kreis, so um diese Lydia herum. Und dann passiert auch im größeren Kreis offensichtlich etwas. Und aus diesen Bekehrungen heraus oder aus dieser Wirksamkeit heraus, dann auf einmal dieser ganz, ganz massive Widerstand, der dazu führt, dass sie im Endeffekt im Gefängnis landen. Von einer Gefühlslage in die andere. Von Unsicherheit, von Klarheit und dem Erleben des Wirkens Gottes und dann wieder in diese große Unsicherheit oder soll man sagen, einfach in die totale Sackgasse, dass es im Prinzip an dieser Stelle nicht mehr weiterging. Paulus und Silas waren in einer Sackgasse gelandet. Und ich glaube, da muss man sich nicht diese Bilder vorstellen, wie sie vielleicht in dem Film um die Passion Christi, diesen neuen Film, uns gezeigt und vor Augen gestellt wurden, was es bedeutet, in die Gerichtsbarkeit, in die Hände von der Römer, der römischen Gerichtsbarkeit zu fallen. Das war kein Zuckerschlecken. Das war nicht so ohne. Es waren nicht die Gefängnisse, wie wir sie heute kennen, sondern das war wirklich eine Sackgasse. Da war man wirklich am Ende. Wenn man da nicht unbedingt jemanden draußen hatte, der für einen mitgedacht und einen mitversorgt hat, da sind Gefangene auch einfach mal verhungert im Gefängnis, weil sich keiner gekümmert hat. Das bedeutete was, unter römischer Gerichtsbarkeit im Gefängnis zu sitzen. Sie wurden geschlagen, sie wurden ins Innerste des Gefängnisses gepackt, sie wurden da sogar noch in den Stock gelegt, also fest, die Füße fest gelegt, so dass wirklich nichts passieren konnte. Eine Sackgasse, wie man sie sich drastischer vielleicht gar nicht vorstellen kann. Da war einfach Hilfe von außen nötig in dieser Situation. Vielleicht können wir uns in unserem Leben diese Sackgassen auch vorstellen. Da muss man gar nicht so dramatisch gucken, dass man im Gefängnis landet. Sackgassen, die uns vielleicht manchmal vor Augen stehen, einfach im Leiden und in Krankheit, dass plötzlich Grenzen auftauchen, dass plötzlich die ganze Planung, das ganze Leben durcheinander geworfen wird und man eigentlich gar nicht mehr so richtig die Zukunft vor Augen sehen kann und nicht weiß, wie es weitergehen kann. Der ein oder andere kennt solche Sackgassen, aus denen man vielleicht lange Zeit braucht, bis man sich wieder herausgefunden hat oder bis einem herausgeholfen wurde. Ich musste so ein bisschen dran denken an unseren Thomas, als er seine Fahrt, sein Jahr in Amerika vorbereitet hat, was er mit großem Enthusiasmus und Eifer getan hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Da waren, also das war schon fast verwunderlich, das waren so viele Sackgassen, so viele Hindernisse, die sich da aufgetan haben, so auf bürokratischer Ebene, dass man sich manchmal gefragt hat, was ist das, was soll das, was bedeutet das jetzt? Und mich hat das so, der ich das ja so mit beobachtet habe, ganz hautnah, eigentlich immer sehr erstaunt, wie doch gelassen er das oft hingenommen hat und diesen Weg weitergegangen ist, obwohl da eine Sackgasse nach der anderen kam. Und ich musste bei dem Begriff Sackgasse auch an Gemeinde denken, auch an uns denken. Wie schnell kann das gehen, dass man in einer Sackgasse landet? Alle meinen es gut, alle wollen das Beste, alle wollen von ganzem Herzen Christus nachfolgen und trotzdem landet man in einer Sackgasse und kommt irgendwie nicht weiter. Und keiner weiß auch vielleicht so recht, woran das liegt und was zu tun ist und was die nächsten konkreten Schritte sein sollen. Ich glaube, Sackgassen können wir uns in unserem Leben sehr, sehr viele vorstellen. Und wir wollen da jetzt auch von dieser Geschichte nicht irgendwie so eine ganz platte Lösung jetzt einfach auftun, aber ich möchte einfach zeigen, dass wir doch immer wieder in diesen Sackgassen auch in unserem Leben landen können und dass das unter Umständen problematische und langwierige Fragestellungen sein können, die sich da auftun. Aber in dieser Geschichte, in der Paulus und Silas hier festgesetzt werden, passiert, ja, ich will nicht sagen etwas, da passiert eine ganze Menge eigentlich Unerwartetes, was man sich der Reihe nach dann vielleicht einfach mal in Ruhe angucken müsste. Eine ganze Reihe von Dingen, die sicherlich nicht anders erklärbar sind, als dass sie auf das Wirken Gottes zurückgehen. Aber zunächst einfach mal, was auffällt, ist hier ganz schlicht formuliert: um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sie lobten Gott. Beten und loben. Ich will jetzt nicht so diese einfache Gleichung aufmachen, ja, bete nur richtig und dann wird schon alles gut werden. Ich glaube, darum geht's hier auch gar nicht. Aber einfach diesen Blick zu haben, dass wir bei Gott mit unseren Fragen, mit unseren Problemen aufgehoben sind. Und ich finde es eigentlich auch sehr, sehr schön und auch sehr ermutigend, dass der Text das im Prinzip offen lässt. Haben die das voller Glaubensenthusiasmus getan? Ohne Zweifel? Einfach weil sie wussten, Gott ist da, Gott hilft uns? Um Mitternacht beteten sie. Heißt das, dass sie einen ganzen Zeitraum gebraucht haben, bis sie sich endlich zum Beten durchgerungen haben, bis sie endlich so weit waren und ihre Not Gott geklagt haben und gebetet haben? Hat sie das Überwindung gekostet, zu beten, oder haben sie es einfach gemacht, weil sie keine andere Wahl mehr hatten? Ich glaube, diese Optionen gibt's irgendwie alle. Und eigentlich schön für uns finde ich, dass der Text das offen lässt. Und egal, wie wir mit unserem Problem umgehen, welche Haltung wir da haben, ob wir da voller Enthusiasmus oder total frustriert rangehen, der Text ermutigt einfach, ja, komm zu Gott. Wir dürfen beten, wir dürfen Gott loben. Wir dürfen unsere Hände auftun, aufhalten und erwarten, dass Gott etwas tut. Loben und beten. Ich muss gestehen, ich wüsste gern genau, wie das da passiert ist, was die da gemacht haben, wie die gebetet haben. Haben die Lieder gesungen? Ich stelle es mir auf jeden Fall so vor. Da kommen mir immer diese Szenen von Quo Vadis in den Sinn, wo die Christen in der Zirkusarena sind und der römische Kaiser Nero, der fragt sich immer, warum singen die, bevor die Löwen dann losgelassen werden? Warum singen diese Christen immer? Unerwartet, diese Reaktion. Eigentlich könnte man da ganz anders reagieren, voller Klage, voller Frust, voller Depression. Beten und loben, das war die Reaktion, die Paulus und Silas dann in Erwägung gezogen haben, was sie praktiziert haben, ihren Gott gelobt. In der Erwartung, dass Gott hilft sicherlich, in der Erwartung, dass Gott durch seine Gegenwart, durch seinen Heiligen Geist Raum gewinnt. Und dass er in irgendeiner Weise etwas bewegt. Ich weiß nicht, ich glaube kaum, dass sie konkrete Vorstellungen hatten, was da Gott jetzt so genau tun sollte und wie das geschehen sollte. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie das, was dann geschehen ist, im Entferntesten so erwartet haben. Aber sie haben gebetet und sie haben Gott gelobt. Vielleicht denkt der ein oder andere an den Vers, gerade auch in einer solchen Geschichte, dass alle Dinge den Christen, den Gläubigen zum Besten dienen. Vielleicht fühlt sich der ein oder andere durch so eine Aussage auch unter Druck gesetzt. Ja, muss ich jetzt in meinem Leid, muss ich das wirklich freudig annehmen? Wie auch immer. Ich glaube, das ist die Erkenntnis im Nachhinein, die man dadurch gewinnt. Und vielleicht ist auch gar nicht so entscheidend, wie gebetet und wie gelobt wird. Entscheidend ist, dass es getan wird. Paulus und Silas haben gelobt. Wir dürfen beten und wir dürfen loben, auch in unseren Notzeiten. Da, wo man keinen Ausweg sieht. Und bei dem, was dann so geschieht, hier in dieser Geschichte, da kann man eigentlich nur staunen darüber. Das einfach mal staunen zur Kenntnis nehmen, das hören, das so stehen lassen. Zunächst finde ich es interessant, sie haben so gebetet und so gelobt, dass das offensichtlich eine ganze Menge Leute drumherum gehört haben. Die Gefangenen drumherum, sie hörten das. Die wollten sicherlich nicht bewusst ein Zeugnis sein, deswegen haben die nicht gebetet und gelobt. Sie haben ihren Gott gesucht. Aber ihr Glaube und das, was sie getan haben, ist ja bekannt geworden im Umfeld. Andere haben das mitbekommen und ganz automatisch war ihr Leben damit ein Zeugnis für den lebendigen Gott. So fing das im Prinzip an. Wir hatten diese Tage einen Pastorenkonvent in Gera und wir hatten dort auch so Lobpreiszeiten und ich gebe das jetzt einfach mal so kritiklos weiter. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber mir hat der Gedanke sehr gut gefallen. Wir haben ein Lied dort gesungen. Das Höchste meines Lebens ist dich lieben, Herr. So haben wir das ja selbst schon oft gesungen. Und dann sagte jemand, die ursprüngliche Intention dieses Liedes war eigentlich andersrum. Ganz ursprünglich hieß dieses Lied, das Höchste meines Lebens ist dich lieben. Aber nicht aus der Sicht des Menschen, sondern aus der Sicht Gottes geschrieben. Das Höchste meines Lebens ist dich lieben. Mein Kind, oder was man dann vielleicht dranhängen könnte, ist dich kennen, ist dir dienen. Und ich glaube, aus dieser Perspektive, also mir ging das auf jeden Fall so, mich hat das unglaublich angesprochen, das einfach mal so zu hören, dass das Gottes Haltung mir gegenüber ist. Das ist seine Perspektive. Das ist das Höchste seines Lebens, jeden Einzelnen von uns zu lieben, zu kennen, ihm zu dienen. Und vielleicht gewinnen dann solche Verse, wie dass uns im Endeffekt doch alles zum Besten dient, doch wieder irgendwie eine andere, einen anderen Einfluss auf uns. Das ist die Einstellung Gottes zu uns. Und dann ist Unerwartetes geschehen auf dieses Beten, auf dieses Loben. Ich glaube, man kann sich das unspektakulärer gar nicht vorstellen. Die waren da gefesselt, die konnten sich nicht rühren. Die haben gebetet und gelobt. Sie haben einfach ihren Mund noch benutzt, das Einzige, was sie noch benutzen konnten. Und dann geschieht ein Erdbeben, dann öffnen sich die Türen, dann fallen die Fesseln von ihren Händen. Wenn ich das richtig verstehe, nicht nur von ihren, sondern auch von den Gefangenen. Dann gehen die Türen auf, aber die Gefangenen fliehen nicht. Das ist so im Ganzen so eine so ja skurrile Situation eigentlich, die man sich vielleicht, die man sich nur mit der Gegenwart Gottes erklären kann, dass er ganz präsent hier gewesen ist. Der Aufseher will Selbstmord begehen, weil er mit seinem Leben für diese Gefangenen verantwortlich war, ganz besonders für Paulus und Silas von vornherein, sicherlich auch für die anderen. Der hat einfach nur noch Angst gehabt vor seinen Vorgesetzten. Und er ist so verdattert, als alle da waren, dass er niederfällt. Er kann das gar nicht fassen. Und dann in dieser Situation einfach noch die Frage, das setzt dem Ganzen ja die Krönung auf, die Frage nach der Errettung. Was muss ich tun, damit ich errettet werde? Den Zusammenhang versteht man auch gar nicht so unmittelbar. Ich musste da irgendwie an die Einweihung des Tempels denken unter Salomon, wo sich die Priester vorbereitet haben auf diese Einweihung, wo sie sich geheiligt haben, um diesen ersten großen Gottesdienst zu feiern, wo dann im Tempel Musik gemacht wurde und gesungen wurde. Und da heißt es da im Alten Testament, dass dieser Gesang und diese Musik klang oder war wie mit einer Stimme. Dass sie Gott gelobt haben, dass die Herrlichkeit Gottes auf den Tempel gegangen ist und dass die Priester nicht mal ihren Dienst dort verrichten konnten, einfach weil die Herrlichkeit Gottes den ganzen Tempel erfüllt hat. Und so ein bisschen stelle ich mir das hier so vor, wenn ich diese ganzen Dinge sehe, die hier geschehen in einer ganz wunderbaren Weise. Das kann eigentlich nicht anders sein, als dass Gott massiv durch seinen Geist hier gegenwärtig war und den Menschen begegnet ist und ganz Besonderes getan hat. Völlig Unerwartetes. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Auf diese Frage steuerte das dann hin. Und wenn man diesen ganzen Text so unter dieser Zielrichtung jetzt vielleicht nochmal sieht, dann habe ich immer mehr den Eindruck gewonnen, es geht hier eigentlich überhaupt nicht darum, dass Paulus und Silas plötzlich in irgendeiner schwierigen Situation waren, wo sie Hilfe gebraucht haben. Je länger, je mehr schon von der Vision, die Paulus hatte, habe ich so den Eindruck, es ging hier eigentlich fast ausschließlich um diesen Gefängnisaufseher. Den hat Gott gewollt. Den hat Gott gesucht. Was hat er da alles dran gesetzt, um diesen Mann zu erreichen, der plötzlich so unvermittelt die Frage stellt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Wie hoch war Gottes Einsatz und auch der Einsatz der Menschen hier, um diesen Mann zu erreichen, um diesen Mann den Glauben zu schenken? Gott schickt zwei seiner Top-Leute, sagen wir es mal einfach so platt, ins Gefängnis. Das ist eine eigenwillige Missionsstrategie, wenn man es genau nimmt. Er schickt die ins Gefängnis, um diesen einen Mann zu erreichen, weil das anders vielleicht nicht gegangen wäre. Was für eine Liebe zu verlorenen Menschen hat Gott, oder was ich in dem Fall vielleicht noch dramatischer finde oder drastischer finde, was für eine Liebe zu verlorenen Menschen hat auch Paulus und Silas gehabt, dass sie solche Wege mit Gott mitgegangen sind, dass sie das mit sich haben machen lassen. Und da, es gibt ja so manche Geschichte, die uns einfach nur staunen lässt, wie Gott mit den Gläubigen damals umgegangen ist und was sie erlebt haben. Das Höchste meines Lebens ist dich lieben. Ich glaube, das ist die Zielsetzung, die hinter dieser ganzen Geschichte, die wir hier lesen, steht. Dass Gott uns zeigen will, wie groß seine Liebe, seine Hingabe an uns ist und dass er eigentlich keine, ja, Kosten und Mühen ist falsch gesagt, aber dass er keine Umstände, dass er keinen Aufwand scheut, um den Einzelnen zu suchen, um den Einzelnen dann im Endeffekt da anzusprechen, da abzuholen, wo er ist, ihn da zu treffen, wo er wirklich das Evangelium verstehen kann. Ich finde diese Geschichte eigentlich, ja, wahnsinnig, wenn man sich das vorstellt, was hier passiert ist. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Glaube an den Herrn Jesus. Eine ganz einfache, eine ganz banale Antwort, die der Mann dann kriegt. Und dann fängt Paulus an zu reden und zu predigen und er verkündet das Evangelium. Er sagt ihm, was notwendig ist, was das Zentrum ist. Glaube an den Herrn Jesus. Er wird da sicherlich noch ein paar mehr Worte gefunden haben und von Jesus am Kreuz erzählt haben und ihnen gesagt haben, was notwendig ist und dass sie Buße tun sollen, dass sie für ihre Schuld um Vergebung bitten sollen und dass Jesus für all das gestorben ist. Und offensichtlich war da eine sehr, sehr offene Atmosphäre, dass eben nicht nur dieser Mann, sondern sein ganzes Haus, von dem ist die Rede. Und diese Formulierung, da dürfen wir gerne an die ganze Familie denken, da dürfen wir an die Bediensteten und Knechte, vielleicht sogar Sklaven im Haus denken, die damit eingeschlossen sind. Sein ganzes Haus hörte diese Verkündigung und sie ließen sich taufen. Und das, was Paulus gesagt hat, ist auf offene Ohren gestoßen und wird gleich, naja, auch mit Liebesdiensten wieder beantwortet. Und dadurch, dass sie sich haben taufen lassen. Das Höchste meines Lebens ist dich lieben, ist dich kennen, ist dir dienen. Vielleicht nehmen wir diese Geschichte unter diesem Blickwinkel einfach mal wahr, dass Gott uns von ganzem Herzen liebt und dass er keine Kosten und Mühen scheut, keinen Aufwand scheut, um uns nachzugehen und um uns seine Liebe zu zeigen, um uns seine Liebe, seine Vergebung immer wieder, ja, anzubieten, aber auch, und das sehen wir in dieser Geschichte ja auch seine Gegenwart, die durch seinen Heiligen Geist so lebendig ist, die uns im Alltag hilft und ermutigt, wo im Alltag uns Kraft geschenkt wird. Gott ist gegenwärtig. Das Höchste seines Lebens ist uns zu lieben, ist uns zu dienen. Und ich fände es schön, wenn wir dieses Lied jetzt einfach mal versuchsweise so singen. Lassen wir uns das mal persönlich von Gott so sagen. Wir haben das an diesen Tagen auch gemacht. Ich fand es relativ schwierig. Man muss dieses Lieben und Kennen dann immer so ein bisschen in Silben aufteilen, damit es von der Melodie her passt. Und das ist uns auch nicht gleich geglückt. Aber probieren wir es einfach mal, dieses Lied so zu singen. Aus den blauen Liederbüchern. Ich weiß jetzt die Nummer gerade nicht. Lied Gottesdienst Nummer 108. Und einfach immer nur bei den Strophen das Herr am Schluss weglassen.